Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Und jetzt ist Asignon frei und da ist der erste Treffer. 24. Minute, der VfB führt hochverdient. Lorenz Asignon, der Torschütze, der Rechtsverteidiger.
Wir gucken Undav, wir gucken Thomas und wir gucken das 2:0. 37. Minute, Thiago Thomas, jetzt fängt Stuttgart an zu zaubern. Und auch das ist hochverdient, 2:0.
Führich, Mittelstädt, der Mann mit der tollen Flanke zum 1:0. Und das ist ein Handspiel, das muss Elfmeter für Stuttgart geben. Maxi Mittelstädt mustergültig vorbereitet. Das 1:0, Mittelstädt gegen Nechpati, drin das Ding, 3:0. Zacko Lasicic und sein Team, das erste Mal vorne und das ist der Treffer. Buanani packt den Zauberstab aus und dann Wagnermann mit dem Schlusspunkt. 90. plus 4, 4:1, VfB, das Spiel ist zu.
Der VfB Stuttgart schlägt Maccabi Tel Aviv am 6. Spieltag der Europa League mit 4:1, hat nun 12 Punkte auf der Habenseite, ist auf bestem Weg in die Playoff-Runde zumindest und will auch noch die Top 8 angreifen. Darüber aber natürlich will man nicht nur darüber, sondern auch über das NLZ, die Frauen, das Spiel bei Werder Bremen, spreche ich in gewohnter Runde mit Philipp Meisel. Guten Morgen.
Und nun zum Sport, meine Damen und Herren.
Zuständig für den Sport und heute nicht zu Tisch, Felix Mahler.
Guten Morgen.
Ja, kurze
Oder
Nacht
in
gewesen.
Der Sektion Bordbistro unterwegs, wie das letzte Mal.
Ja, richtig. Ja.
Das Connoisseure wissen Bescheid. ich würde sagen, direkt in medias res. Ich glaube, den hat man schon lange nicht mehr übrigens.
Also du zumindest, ja.
Wir liefern euch da draußen eine kompakte, knackige Folge mit allem rund um das, was sich am Donnerstag zugetragen hat in Bad Cannstatt und haben dann natürlich auch den großen Block, ich habe es erwähnt, am Sonntagabend, am späten Abend zur Tatortzeit gastiert der VfB bei Werder Bremen. Ich glaube, da ist auch ein Spiel, über das man sehr, sehr viel sprechen kann. Aber vielleicht wollen wir erstmal den Trainer hören, oder? Bevor wir irgendwie dazu unseren Senf geben. Also Sebastian Hoeneß nach dem 4:1 gegen Maccabi Tel Aviv, bitteschön.
Mit der ersten Halbzeit waren wir sehr zufrieden. Ich denke, dass wir das Spiel sehr klar fokussiert angegangen haben. Ich glaube, es war deutlich sichtbar, dass wir was wir wollen. Das hat mir gefallen, machen zwei Tore. Ich glaube, es darf sich keiner beschweren, wenn es vielleicht auch drei, vielleicht sogar vier werden. Ich glaube, es waren schon noch zwei, drei richtig aussichtsreiche Situationen zu sehen. Dann kommen wir raus. Eigentlich genau das, was du dann brauchst, machen wir. Und zwar das dritte Tor. Ja, und dann war eigentlich die Hoffnung, dass wir da den Schwung mitnehmen, um eventuell noch ein bisschen was draufzulegen. Ja, das Gegentor hat das dann verhindert. Das war sicher ärgerlich. Die Phase danach, glaube ich, war nochmal eine große, große Chance. Ja, und deswegen war es jetzt für uns alle, für das Grundgefühl einfach auch gut, da in der letzten Sekunde noch das 4:1 zu machen. Ich denke, das geht am Ende auch absolut in Ordnung, was die Höhe angeht. Das Gegentor hätten wir jetzt nicht gebraucht. Und trotzdem haben wir jetzt den Haken gemacht, genau den wir machen wollten. Wir können fest davon ausgehen, dass wir jetzt mindestens schon mal die Playoffs erreicht haben mit 12 Punkten. Und ab jetzt können wir natürlich voll auf Top 8 gehen. So, das machen wir dann im neuen Jahr. Jetzt gehen wir voll auf, noch versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen bis zum Ende des Jahres und dann den dritten Haken zu setzen. Und das bedeutet, dran zu sein an den interessanten Plätzen in der Bundesliga. Dankeschön.
Kurz und prägnant, der Trainer. Philipp, du und ich, wir saßen oben auf der Medientribüne. Wie hast du den Kick gesehen?
Ja, so ein bisschen zeitweise aus dem Augenwinkel nur, weil andere Dinge plötzlich wichtiger waren, zumindest für manche Leute, und ich musste mich dem widmen. Andererseits war das halt für mich früh ein Spiel, wo ich habe das im Vorfeld ja auch gesagt gehabt und geschrieben gehabt, ein Spiel, das du von der ersten Minute an sehr seriös angehen musst, ja, indem du es wirklich ernst nimmst, und genau so haben sie es gemacht. Ich finde, die erste Halbzeit kann man überhaupt nicht meckern. Zweite Halbzeit kann man ein bisschen meckern, haben Unda von Nübel auch getan, indem sie gesagt haben, hör zu, das war nicht so viel besprochen, was da gelaufen ist, ja, was ich aber grundsätzlich sehr gut finde, weil diese Botschaften, die aus dem Mannschaftsinneren kommen, die zeugen davon, dass die einfach mehr Ambitionen haben. Und das ist erstmal gut. Andererseits, also wenn man einen Strich drunter zieht unter diesen 4-1, dann war das mehr oder minder Business as usual. Du hast eine Pflichtaufgabe gehabt, die hast du erfüllt. Hast dazu noch 2-3 schöne Buden gemacht mit schönen Geschichten auch, die da dranhängen. Ja. Und damit ist eigentlich genug erzählt. Ja. Man kann natürlich jetzt gerne ins Detail gehen und so wie ich dich kenne, Christian, werden wir es jetzt auch gleich tun.
Ja, weil erstens wir doch ein bisschen Zeit haben, zwar keine 3 Stunden, aber ein Stündchen haben wir schon, da können wir schon ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber zum Zweiten, Felix, mein Eindruck, und ich glaube, was Philipp gerade angesprochen hat, auch die Aussagen von Nübel, Undaf nach dem Spiel, diese latente Unzufriedenheit auch mit dem, was sich im zweiten Durchgang so abgespielt hat, ich glaube, dass da auch noch Nachwehen des 0-5 gegen die Bayern zu spüren und zu hören waren. Man hat so das Gefühl, die wollten das Ding richtig wieder gut machen, also vermutlich auch vielleicht sogar ergebnistechnisch, ohne jetzt zu despektierlich zu sein gegenüber Maccabi Tel Aviv.
Ja, aber also
definitiv deutlich drunter waren. Aber man hatte schon den Eindruck, Felix, dass noch nagte an den Spielern dieses 0-5 gegen die Bayern.
Ja, aber ich finde den Klartext gut. Ich fand ihn nach den Bayern gut. Ich finde generell herrscht er eigentlich beim VfB oder bei den Spielern schon seit langer Zeit. Diese Phase hat mich im Stadion auch so ein bisschen genervt, wäre zu viel, aber du warst jetzt so ein bisschen, wenn die diese Großchance zum Beispiel machen zum 3-2, dann wäre es einfach so unnötige Spannung reingekommen in ein Spiel, die keine Spannung gebraucht hat. Wenn du da vielleicht einen anderen Gegner hast, wie Maccabi, lass da Rotterdam stehen oder so, und du gibst denen diese Phase, die der VfB Maccabi nach dem 3-0 gegeben hat, könnte es da vielleicht auch ein bisschen spannender werden, wurde es am Ende nicht. Am Ende ist es trotzdem standesgemäß und das 4-1 am Ende auch so in Ordnung. Du hast eh noch keine Situation in der Tabelle wie letztes Jahr mit Belgrad, wo du irgendwie Torverhältnis gut machen musst. Das heißt, du hast wirklich dein Torverhältnis auch noch gepusht für möglichen Top-8 Endplatzierung. Deswegen, die Phase war auch ein bisschen lasch, fand ich, aber kann man ihnen zugestehen. Am Ende 4-1 gewonnen, Pflichtaufgabe erfüllt, alles in Ordnung.
Philipp wollte noch was sagen.
Naja, also wenn mich ein 0-5 gegen die Bayern im Südgipfel, den ich mir in 25 Minuten den Hintern versohlen lasse, wenn ich mich das nicht zeckt, dann bin ich, glaube ich, an der falschen Stelle, dann sollte ich keinen Leistungssport mehr irgendwo betreiben. Ja, aber wichtig ist, dass Reaktionen kommen. Ja. Noch wichtiger wäre, du kommst in den Modus, dass diese Reaktionen nicht notwendig sind. Ja, dass du agierst, dass du das von vornherein einfach eliminierst, dass es überhaupt solche Themen gibt, weil du dir nicht in 25 Minuten den Hintern versohlen lässt. Ja? Und das ist ja das, wir reden immer oft, aber wir reden regelmäßig darüber, ist der VfB jetzt eine Spitzenmannschaft oder ist auf dem Weg dahin? Und ich bleibe dabei, er ist weiterhin auf dem Weg, er ist auf einem guten Weg, aber wenn du halt da hin möchtest auf diesen Sockel, dann musst du genau das schaffen. Und Sebastian Hoeneß hat in irgendeinem Nachspiel-O-Ton am Wochenende gegen die Bayern hat er genau den richtigen Satz gesagt. Weltklasse-Spieler zeichnet einfach aus, dass die auch bei einem 3-0, 4-0 noch jeden Sprint ziehen. Und zwar in jede Richtung. Da wird nicht nachgelassen. Da wird nicht geguckt, dass der Kollege macht es schon. Sondern die machen das selbst. Weil es ihr eigener, ureigener, intrinsischer Anspruch ist. Und da ist der VfB halt nicht.
Und ich glaube, aber genau
Konrad
das.
Konrad Leimer ist da zum Beispiel.
So, und ja? ich glaube genau das, worauf Dennis Undorf möglicherweise hinaus wollte. Ich glaube, das ist wirklich nicht respektlos gemeint gegenüber dem
Gegner. Nein,
Gegner,
gar
ich glaube,
nicht.
Der hat wirklich sinngemäß gesagt, wenn wir, ich paraphrasiere jetzt, wenn wir diesen Spirit hätten, den die Bayern am Samstag an den Tag gelegt haben, dann würden wir am Donnerstag gegen Maccabi nicht das 3-1 kassieren und wackeln, sondern das 4.-5. machen. Mhm. Und das Ding so nach Hause spielen. Und ich glaube, das ist das, was ihn ein bisschen so gefuchst hat. Und das ist tatsächlich vielleicht noch der Unterschied zwischen dem VfB und Top. Weil genau das hat man gesehen. Die Bayern, reichst ihnen den kleinen Finger, reißen sie dir den ganzen Arm raus. Und der VfB macht das bisweilen, aber in so Phasen wie gestern Abend. Und Philipp, wir haben uns oben unterhalten. Maccabi Tel Aviv sicher im unteren Drittel, was die Europa League angeht. Aber dennoch, wenn du dir die Phase anschaust, nach dem 3-1, und da haben wir uns angeguckt und kurz gesagt, naja, wenn Maccabi sofort mit dem Spirit reingegangen wäre, auch mit dem Glauben ein bisschen an sich selbst, ich hatte den Eindruck, dass das Tor hat ihnen ein bisschen selbst den Glauben gegeben, den VfB ein bisschen ins Nachdenken gebracht, wenn die von Anfang an so gespielt hätten, dann wäre das möglicherweise auch eine richtig anstrengende Nummer gewesen. Vielleicht analog zu, weiß nicht, Sparta Prag in der Champions League oder so, wo du einen Gegner hast, der eigentlich unterlegen ist, aber alles reinwirft und du irgendwie nicht so ganz reinkommst. Und ich glaube, umso wichtiger war es, und ich glaube, da können wir den Bogen spannen zu den schönen sportlichen Dingen dieses Abends. Philipp hat es am Anfang angerissen, dass es auch wirklich auch sehr, sehr schöne Geschichten gab. Schön war für mich beispielsweise, dass der VfB mit der ersten richtigen gefährlichen Aktion direkt in Führung gegangen ist. Also, dass du nicht erst Chancenwucher betrieben hast. Die ersten 20 Minuten waren, ja, dominant, aber du hast jetzt nicht das Riesending gehabt. Aber das erste Riesending hat Lorenz Assignon nach richtig schöner Vorarbeit von Chris Führig und Maxi Mittelstädt dann direkt versenkt und sein Premierentor im VfB-Trikot erzielt.
Und das technisch anspruchsvoll. Der ist nicht so einfach, den Volley so zu nehmen, das ist nicht, ist nicht so einfach und deswegen fand ich das richtig schick, das Ding. Ja, generell alle Tore, bei Assignon, klar, Premierentor, ja, generell für den VfB, wurde er nachher auch schön in die Pflicht genommen vom Trainer. Wegen wird mal Zeit, dass er aus seiner Offensivgefahr ein bisschen mehr Scoring rausholt. Ja, jetzt hat er einen Anfang gemacht, aber das kann es halt nicht alles sein. Sehr gut, ja. Die Wagnermann-Geschichte, der an seinem 100. Spiel, nee, das waren die anderen beiden. Mittelstädt.
Die 100. waren Nübel und Mittelstädt.
Aber an seinem Geburtstag, die Bude war
25.
Und zwar zum zweiten Mal in Folge sozusagen, schon an seinem letzten Geburtstag hat er eine Bude gemacht und ist damit nach, ich habe irgend so eine, ich glaube Felix, du hast die rausgegraben.
Ja. Felix, ja bitte, den hat er sich hingelegt, den müssen wir ihm geben.
Also wer ein Kind der 90er ist, kennt den Namen natürlich Georges Weah, ja, Stürmer aus Liberia. Einer der ersten afrikanischen Superstars, Spieler für Milan lange Zeit gewesen. Ein riesen
Weltfußballer,
genau. Ich glaube auch der erste Afrikas. Und der hat das auch schon mal geschafft, aber glaube ich 91.
ja, also, 91, 92.
Es ist schon eine Weile her. Und Joscha natürlich, für den freut es mich sowieso, weil er halt auch so ein bisschen seine Rolle von Saisonbeginn verloren hat, die hat er nicht mehr, ist jetzt eher jemand, der von der Bank kommt, dann ist es natürlich schön, wenn sowas zusammenpasst und Elfmeter, meine Damen und Herren, Maxi Mittelstädt, meine Damen und Herren, ja, also so macht man das und ich hoffe, er macht es noch eine ganze Weile für den VfB Stuttgart, weil dann mache ich mir keine Sorgen mehr, dass wenn da irgendeiner zum Punkt läuft, nachher wieder irgend so ein Rohrkrepierer dabei rauskommt.
Oh, ja. Ich sag's euch, ich saß da oben, als es den Elfmeter gab und ich habe mir auch nur gedacht, komm bitte, lass jetzt nicht wieder das Fass aufmachen so. Weil der VfB hat ja so ein bisschen diese Geschichte, wer ist der Elferschütze und dann immer dachtest du hast einen und dann hat er den zweiten versemmelt, so weil der erste war drin, dann hast du ein bisschen Ruhe gehabt und beim zweiten ging es dann wieder und ich war froh, dass Maxi Mittelstädt ihn reingemacht hat und wir ihn reingemacht haben, also mit aller Entschlossenheit. Ja. Ich möchte dann noch trotzdem, auch wenn er vielleicht nicht seinen allerbesten Abend hatte, Dennis Undaff trotzdem noch hervorheben für die Aktion vorm zweiten Tor. Also wie er da nochmal den besser postierten Thiago Tomás sieht und da querlegt. Bei Dennis Undaff ist es ja manchmal so ein bisschen manchmal wünscht man ihm ein bisschen mehr Egoismus, finde ich. Aber in solchen Situationen ist er tatsächlich auch einzigartig, dass er dann genau da querlegt. Das machen auch nicht viele Stürmer auf diesem Niveau und sieht, dass Thiago Tomás einfach nur noch einlochen muss.
Es war insgesamt ja ein richtig schönes Tor. Also diese Kombination davor von Beginn an war richtig schön. Und damit ist Undaff gestern generell aufgefallen. Also der hat für mich irgendwie, so ein bisschen zumindest abgestempelt, sehr häufig nochmal abgegeben. Da hat er auch ein, zwei Situationen, wo er hätte selber abschließen können und quasi nochmal in Anführungszeichen unnötig abgibt. Seine Abschlüsse gestern selber waren so ein bisschen unglücklich, ein bisschen zu lasch die meisten, nicht genug Druck hinter, aber das war eine richtig gute Szene. Ich dachte zuerst auch, warum gibt er den überhaupt nochmal ab? Muss er ja gar nicht, aber wenn man die TV-Wiederholung angeschaut hat dann danach, war es schon clever, den nochmal abzugeben.
Kannst du dir sagen, warum er es gemacht hat?
Sag's uns.
Danach im O-Ton uns gegenüber gesagt, Thiago hat vor dem Spiel eine Vorlage von mir verlangt. Also musste.
Das erklärt auch die Reaktion von Thiago Tomás, wer sich die TV-Bilder nochmal anschaut. Er hat mit beiden Armen auf Dennis Undaff gezeigt und nach dem Motto, guck an. Das erklärt tatsächlich die Geschichte.
Er hat ein Versprechen eingelöst und was die Abschlüsse angeht, die du angerissen hast gerade, Felix, ja, die hatten nicht den Druck. Aber wer sich diese Szenen genau anschaut, die waren alle wohl überlegt. Es war pure Absicht, das so zu machen. Er wollte jedes Mal auf den flachen Raum neben dem Pfosten schieben. Zwei, dreimal auch entgegen der Laufrichtung der Abwehr, die sich ja meistens immer in eine Richtung orientiert, im Verbund. Wäre nicht in beiden Fällen noch irgendwie ein israelisches Abwehrbein dazwischen gewesen, wären das beides 1A-Tore geworden. Und niemand hätte nachher gesagt, guck mal, der hat mit zu wenig Dampf, der schießt nicht mal richtig, sondern er hat einfach nur clever versucht, das untere Eck jeweils zu kriegen. Zweimal leider nicht geklappt, aber deswegen würde ich die Abschlüsse nicht als grundsätzlich zu lasch bezeichnen.
Ja, du meinst,
weil er einfach mal die Innenseite machen. Benutzt hat. Ja, genau, er hat einfach mal die Innenseite benutzt und hat gedacht, hey, den schiebe ich jetzt entgegen der Laufrichtung. Mal gucken, ob es klappt.
Ich glaube, ich habe da sogar einen im Kopf, wo gar keiner mehr dazwischen war. Der ist einmal Richtung Pfosten gerollt quasi vor der Kurve noch in der ersten Halbzeit. Da ist der Keeper quasi hinterher geschlichen, hat einfach, ja, ist ja auch egal am Ende des Tages, aber da ein bisschen mehr Druck drauf, dann trifft er es auch noch selber und macht nicht nur die Vorlage.
Vielleicht noch ein Thema, wir hatten Premierentor Asignon, wir hatten Geburtstagstor Wagnermann, wir hatten 100 VfB-Pflichtspiele für Alex Nübel und Maximilian Mittelstädt und Philipp, wir hatten Startelfdebüt für Lazar Jovanovic. Wie hast du ihn gesehen?
Sehr starke erste 15 und dann wurde es sukzessive weniger. Nicht, weil er sich nicht bemüht hätte, sondern einfach, weil es eben so war und weil nicht mehr diese Griffigkeit da war. Zumal, und das hängt damit auch zusammen, am Anfang, in der ersten 15, 20, 35 Minuten sind Stiller immer, aber auch manchmal sogar auch Carrasso immer in diesen linken Raum neben die beiden Innenverteidiger abgekippt und von dort aus zu initiieren, viel mit langen Bällen zu arbeiten. Und Jovanovic wurde quasi bewusst isoliert auf dem rechten Flügel, damit diese langen Bälle auf ihn geschlagen werden konnten. Das hat der VfB aufgegeben oder nicht mehr so signifikant verfolgt. Dadurch hat Jovanovic automatisch weniger Bälle gehabt oder bekommen, dadurch weniger Szenen sich zu zeigen. Also das hing unmittelbar miteinander zusammen. Was dann halt leider, das hat der Trainer auch explizit zum Thema gemacht, macht er eigentlich selten, Hoeneß, aber hat er in dem Fall gemacht, was dann halt leider hängen bleibt auch bei seiner Leistung, ist das Tor, das Gegentor von Maccabi geht zu 50% auf Nübel, der da nicht sauber runterkommt, dann könnte er halten, wäre er ein tatsächlicher Nationaltorhüter mit Anspruch ganz für die Nummer 1. Die andere Hälfte geht auf Jovanovic, weil er einfach seinen Mann laufen lässt. Ja, der hat da einen Stellungsfehler drin und geht dann wirklich nicht intensiv in den Zweikampf. Dadurch kriegst du überhaupt, das ist ja ein langer Ball, das ist ja Kreisliga-Fußball. Ja, der kommt ein langer Ball von hinten raus aus deren Kette, der geht durch und der Stürmer macht mit einem Kontakt dann das Tor. Das darfst du dir eigentlich nicht einfangen auf dem Niveau, solche Gegentore. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass Jovanovic gepennt hat. So. Und das hat Hoeneß nachher klipp und klar zum Thema gemacht, dass das eben auch in seine Leistung mit reinspielt. Er hat trotzdem von uns oder von mir in dem Fall, ich habe ihn bewertet, wir teilen uns ja die Mannschaft immer so ein bisschen auf. Ich hatte gestern Abend die Aufgabe, die Doppelsechs und die Offensive zu bewerten und hat von mir trotzdem einen Dreier bekommen, weil insgesamt fand ich das in Ordnung. Ja, man muss ja auch immer bedenken, das ist ein junger Kerl, zum ersten Mal Startelf auf dieser Bühne und dafür hat das solide gemacht.
Ich fand es auch erstmal schön, dass das doof gesagt. Also Jovanovic ist ja so schon fast so ein bisschen vergessen noch. Der kommt auch selten von der Bank, kriegt die Startelf. Ich fand ihn auch inspirierend, fand ich gut. Nicht über 90 oder nicht über das ganze Spiel, aber fand's gut. Und es ist echt immer wieder faszinierend, finde ich, wie nach so Toren, vor allem nach hohen Führungen, dann oft echt mal so ein kurzer Tiefschlaf einsetzt. Also dieses 3-1 fällt er quasi direkt nach dem 3-0. Da pennen irgendwie alle. Ich sag, Nübel sieht da auch ein bisschen komisch aus, aber Jovanovic fand ich belebendes Element. Ob jetzt in der Liga dafür gleich noch belohnt wird mit, keine Ahnung, nochmal 15 in Bremen, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Aber schon mal schön, dass er diese Chance bekommen hat. Und ich glaube auch für die meisten Fans ein schönes Ding gewesen, dass du halt vorne noch eine weitere Option hast, den er auch mal spielen darf.
Zyniker haben noch beim Rausgeben der Aufstellung eine Stunde vor Anpfiff gemeint, der Startelf-Einsatz von Jovanovic könnte möglicherweise auch mit dem serbischen Blätterwald zu tun haben. Es gab zuletzt in dieser Woche ja einige Geschichten. Zum einen die Tatsache, dass Jovan Milošević bei Partizan gerne bleiben würde, offensichtlich um einen Transfer weg vom VfB zu Partizan da um eine Freigabe gebeten hat und es gab vereinzelt auch Gerüchte, wie ernst die zu nehmen sind, sei mal dahingestellt, dass Partizan auch Lazar Jovanovic gerne verpflichten würde, weil die sind diese Saison auf dem für sie aus ihrer Sicht möglicherweise historischen Trip Richtung Meisterschaft, um da diese Serie von Roter Stern zu durchbrechen und möglicherweise auch bereit, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Ja, das kam dann gerade, ich glaube, Philipp, sogar im Laufe des Tages, irgendwann im Laufe des Vormittags, Mittags, und dann stand er auch in der Startelf und konnte so ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Und ich glaube, auch für Sebastian Hoeneß, ich habe dann beobachtet, die Reaktion bei der Auswechslung, sich in den Arm genommen, bedankt, und das war, glaube ich, eine okay Geschichte.
Ja, und ich wäre mir da nicht so sicher, ob der VfB ihn wirklich abgeben möchte. Dazu sind zu viele Spiele auf der Uhr, zu viele Möglichkeiten, sich zu zeigen, trotz dessen, dass er nicht in der U21 eingesetzt werden darf aufgrund seiner Nationalität.
Und never forget den Afrika-Cup.
So, genau. Also ich wäre da eher skeptisch, dass der VfB da diesen Schritt macht in der Winterpause, um ihn für ein paar Monate nach Partizan Belgrad oder woanders hin. Partizan schließe ich eh fast aus, weil du kannst als Roter Stern Jugendspieler nicht einfach so zu Partizan gehen, das kannst du eigentlich nicht machen.
Und dann noch Meister werden.
Genau, also das ist eher schwierig, glaube ich, aber unabhängig davon, also die werden jeden brauchen, und Jovanovic hat gestern gezeigt, dass man mit ihm rechnen kann. Ja, wenn man ihn braucht, dann ist er da.
Wenn man ihn braucht, dann ist er da, ist das Stichwort für Felix Mahler und unseren Jingle.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Felix, du hast uns ein Päckchen mitgebracht, nicht zu Weihnachten, aber zum 4-1 gegen Maccabi.
Ja, es ist richtig. Ein fairerweise kleineres Päckchen als dann später zu Bremen. Da gibt's auch einiges zu besprechen. Aber das klassische Päckchen mit Spieldaten gibt's und auch ein paar Stories, wo wir vorhin schon eine von hatten mit dem George Weah und Wagnermann-Vergleich. Wir fangen an, das sind immer die Werte von der UEFA, also der offiziellen Europa League, und ein paar Werte, die sie nicht ausgeben, zum Beispiel die Expected Goals listen die halt nicht, nehme ich mir von FOTMOB, wie ich es auch bei der Bundesliga oft tue, 2,54 beim VfB, 0,56 bei Maccabi in Sachen Expected Goals. Das ist der geteilt höchste Wert beim VfB. Witzigerweise teilt sich der VfB diesen Wert mit der Pleite in Basel. Da haben wir noch den Chancenwucher von dem Spiel mit dabei. Abschlüsse aufs Tor waren 7-2, Großchancen 4-1. Das heißt auch, nach diesen FOTMOB-Daten kann jeder für sich bewerten, was eine Großchance ist und was nicht. Aber nach diesen Daten hat der VfB immer noch in keinem Europa-League-Spiel mehr als eine Großchance zugelassen. Basel, Fenerbahce, Rotterdam, Maccabi immer eine. Celta Vigo und Deventer bekommen sogar gar keine Großchance zugesagt. 42-16 Angriffe. Ballbesitz natürlich dominant, 62-38%, auch der höchste Ballbesitz vom VfB in diesen 6 Europa League Spielen bisher. Sie haben auch die meisten Pässe gespielt, 625, Maccabi hat 309 Pässe versucht an Mann zu bringen. Passgenauigkeit 91% beim VfB, auch das ist die höchste Passquote bisher in diesen 6 Spielen. Maccabi mit 79%, ja, nicht besonders, aber jetzt auch nicht unbedingt schlecht, gab schon schlechtere Werte gegen VfB. Ecken 7-2, auch das hoher Wert von VfB. Laufleistung 112,410 Kilometer, wirkt relativ niedrig. Für mich wirken diese gesamten UEFA-Daten, was die Laufleistung angeht, häufiger mal niedrig. In der Bundesliga ist es meist ein bisschen höher angesetzt. Gewonnene Zweikämpfe 52-48. Auch das wirkt wenig. Vielleicht waren es auch so wenig, aber ich habe fast das Gefühl, gerade in diesen beiden Kategorien, dass da ein bisschen anders gemessen wird. Gewonnene Bälle 41-28. Das ist auch so eine Kategorie, die weist die UEFA auf, die Bundesliga nicht. Deswegen haben wir es dann mit drin. Auch das ist der niedrigste Wert der VfB-Gegner. Nur 28 Bälle gewonnen Maccabi und begangene Fouls 19-14. Also sogar relativ hoch für so ein Spiel. Wir haben es angesprochen, und es ist das Pflichtspiel für Nübel und für Mittelstädt. Wagnermann trifft an seinem Geburtstag und Philipp hat ja die nischige Kategorie schon rausgeholt. Wagnermann und Weah sind die einzigen, die in 2 Jahren in Folge am Geburtstag treffen. Und falls da noch vielleicht jemand nicht genau weiß, um was es da jetzt nochmal geht, es ging ums 5-1 Young Boys Bern. Das war letztes Jahr das Champions League Spiel und witzigerweise auch beide zum selben Spielstand getroffen. Wagnermann ist 4-1 draufgesetzt gegen Maccabi und auch letztes Jahr das 4-1 gemacht gegen Young Boys Bern mit diesem berühmten Foto und Jubel von diesem Telefonhörer quasi. Ich glaube, dann können sich die meisten noch dran erinnern.
Das kannst du dir nicht ausdenken. Diese Geschichten schreibe ich nur der Fußball. Ja?
Dafür liebe ich diesen Datenscheiß, genau für so ein nischiges Zeug.
Lieben wir dich, dass wir dich hier in unserer Folge haben. Philipp, abschließend, was haben wir noch zu sagen?
Ich möchte noch zwei Lanzen brechen.
Gerne.
Eine für Finn Jeltsch, der gestern ein riesen Spiel gemacht hat. Ja, der von uns die Note 2 bekommen hat, der gezeigt hat, dass da einfach was heranwächst, was uns in ein paar Jahren darauf zurückblicken lässt und wir werden alles sagen, schau an, der hat mal beim VfB gespielt, dann nehme ich jegliche Form von Kredit auf, um eine Wette zu platzieren. Ja, der Typ wird richtig groß und wir wissen, glaube ich, noch gar nicht, wie groß. Und das zweite, die zweite Lanze, das ist die größere für das Stuttgarter Publikum.
Dankeschön. Ja. Ich wollte es auch noch ansprechen.
Das, was absolut, was da gestern abgelaufen ist, ja, das war sehr speziell aufgrund der Rahmenbedingungen, die wollen wir gar nicht weiter ausführen, kennt jeder. Aber allein die Tatsache, dass der, oder andersrum, ich hätte nicht gedacht, dass die Hütte voll wird. Ja, oder so voll wird. Ich dachte, da kommt vielleicht 25, 30. Ich dachte so, Rijeka damals und so weiter, solche Geschichten warten da auf uns. Nein, die Damen und Herren kamen zahlreich. Der Schwabe hat sich es nicht nehmen lassen und er war bereit, jeglichen Firlefanz auf sich zu nehmen. Die kamen alle 2 Stunden vor Anpfiff, standen da kreuzbrav mit ihrem Kärtler in der Hand, ja, haben diese riesige Einlass Prozedere, Nummer, einfach anstandslos über sich ergehen lassen. Niemand hat Stress gemacht, niemand hat gedrückt, gemacht, getan. Schön brav in der Schlange, so wie sie es gehört. Ja? Wie freitags, wenn du Lohn holst im Büro, dann sagst du, ja, ich hab mein Zettel und dann geh jetzt auf Bank und leg's an. Und nächstes Jahr kaufe ich mir einen Mercedes dafür. Nein, also das fand ich einfach bemerkenswert.
Ja.
Ja, du kannst auf den Schwabe an sich kannst einfach zählen, wenn es um sowas geht. Die machen das, die machen wie ihnen geheißen und so hatte nachher jeder das Vergnügen, der es haben wollte, dieses Spiel zu sehen, wenn auch mit der kleinen Einschränkung, dass das Catering aus diversen Gründen, wir schreiben es euch auf, ihr könnt es alle nachlesen, nicht ganz so funktioniert wie sonst, ja, passiert, aber die Art und Weise, wie sich das Stuttgarter Publikum hier ganz generell gestern verhalten hat, ich ziehe alle Hüte, die ich nicht auf habe.
Ja. Kann ich auch kurz ausführen, quasi zum Salesversuch. Ich stand ja auch in der Schlange vor der Kurve. Es hat quasi genau eine Stunde gedauert. Ich glaube, 17.08 Uhr stand ich an. 18.08 Uhr war ich drin. Auch da, wie du auch berichtet hast, kann ich so bestätigen, alles entspannt gewesen. Da auch kein Gerangel und kein, ach Mann, ich will ins Stadion, weil alle halt schon seit einer Woche drauf vorbereitet waren, mehr oder minder. Ja. Das Einzige ist halt,
ja. Sorry, ganz kurz, wenn ich reingrätsch. Das gilt auch für den Club, dieses Lob, weil die Kommunikation, ja. Alles war tiptop gemacht, ja. Genau so macht man das.
Kommunikation ist das A
und dann funktioniert's halt auch, ja.
Exakt. Sorry, Felix. Alles gut. Das Einzige, wo Leute dann teilweise genervt waren, weil sie es erst frisch mitbekommen haben, weil es recht frisch kommuniziert wurde, war eben das Thema Catering. Also es gab schon ein paar Mal von links und rechts so Sprüche, was soll denn der Quatsch jetzt hier wie alkoholfrei nur und ich kriege hier gar keine rote Wurst mehr und so. Es gab ja ein paar Stände, ich habe auch irgendwen vor mir dann in der Reihe vor mit einer Pizza in der Hand gesehen, habe ihn erstmal gefragt, was er von zu Hause mitgebracht hat. Aber es gab auf jeden Fall ein paar Stände, es gab irgendwo Pommes und Schieß mich tot.
Es wurde dann auch während dem Spiel immer weiter hochgefahren, also da gab es einfach ein personelles Thema, Hintergründe lest ihr bei uns,
genau, wie gesagt. Genau. Will ich auch gar nicht größer machen, das war das Einzige, wo so ein bisschen Unmut aufkam. Ich konnte irgendwann diese Holger Laser Kassette nicht mehr hören, die alle 3 Minuten durchlief in dieser Schlange mit den gleichen Infos, die auch irgendwo noch aushingen da rund um Einlass, aber alles entspannt und Kontrollen war auch alles in Ordnung, alles normal, du bist halt quasi... Du hast 2 Leute immer, einer checkt dich, beim anderen läufst vorbei, weil du schon gecheckt wurdest. Diesmal wurdest du von beiden gecheckt, hast noch einmal so flughafenmäßig den Metalldetektor abbekommen. Und das war's. War auch alles entspannt, alles im Rahmen. Und zum Abschließen, wie du es schon eingeleitet hast, Stimmung fand ich auch fürs... Du wusstest ja nicht genau, was passiert. Du wusstest, der CC kommt, die anderen Ultragruppierungen, die Großen, bleiben weg. Die haben das Ganze organisiert. Und ich fand, dass das echt so eine Trotzreaktion war es. Echt, es war echt so eine jetzt erst Rechtsstimmung, gerade am Anfang sofort das Stadion mitnehmen und diese Gesänge in Richtung, ey, das ist immer noch unser Stadion und ist an so einem Abend trotzdem wichtig. Der Cabo hat vorne auch gesagt, quasi diese ganzen Kontrollen und Restriktionen und so beziehen wir nicht auf unsere Fankultur, deswegen sind wir trotzdem hier, wenn auch die Kurve quasi kahl war, keine Fahnen und nichts, aber für das, wie das alles hier angekündigt wurde letzte Woche, war die Stimmung wirklich, wirklich gut und auch besser als in einigen Bundesligaspielen bisher.
Und ich finde, man hat auch gesehen, ja, natürlich hat man dann im Bild mit Blick auf die Kurve gesehen, da sind die Fahnen oder die Doppelhalter nicht da. Aber was diese Kurve auch ohne das kann, mit ihren Stimmen, mit ihren Schals, ich fand teilweise, was an Schalparaden gezeigt wurde, richtig geil. Und es war einfach unterm Strich gut. Und auch da nochmal, ich sag das gerne, ich habe eigentlich nicht viel hinzuzufügen, ihr habt alles gesagt, das A und O ist Kommunikation. Und die fand ich von allen Seiten in den letzten Tagen, nahe an der Perfektion, weil nur wenn du so kommunizierst, der Verein mit seinen Fans, die Fans untereinander, Auch ja, wir tragen unseren Teil dazu bei als Medien, die das versuchen dann nochmal einfach zu verstärken, die Leute auch nochmal darauf hinzuweisen, ey, passt auf, kommt rechtzeitig. Und wie sich das dann dargestellt hat, Philipp und ich waren wirklich auch 16:45 am Stadion. So viele Menschen habe ich noch nie 2 Stunden vor Anpfiff gesehen, aber mit einer Seelenruhe, weil alle wussten, was angekündigt ist, was passiert, und dann ist es in Ordnung. Das nötigt mir den allergrößten Respekt ab.
Und das sagt jemand, der Kommunikationswissenschaften studiert hat, der muss es wissen, also. Leute. Ja?
Ich habe gewusst, dass der von dir noch kommt.
Den habe ich mir schön hingelegt. Ach.
Komm, Werbung, bis gleich.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Philipp, wir blicken kurz auf das NLZ und es ist schon lange her, verdammt lang. Aber dieses 1-1 des VfB 2 bei Rot-Weiß Essen letzten Freitag, ganz kurz vielleicht nochmal aus deiner Sicht die Bilanz dazu, und dann kommt am Samstag 14 Uhr Hansa Rostock.
Aus meiner Sicht die Bilanz, da ein bisschen fast schade, dass du nur einen Punkt mitnimmst. Ja, wäre aufgrund der Leistung mehr drin gewesen, und es war genau so, wie ich es im Vorfeld auch gesagt habe, große Bühne, großer Gegner, große Leistung, ja, die Gleichung kannst du eigentlich immer aufmachen beim VfB 2, und das war auch an der Hafenstraße so, und das, ja, also ich kann da wirklich unterm Strich einfach auch da nur die Hütte ziehen, die ich habe oder nicht habe, auf schon gleich gar nicht, aber was Nico Willig mit seiner Mannschaft hat bisher in dieser Saison zeigt, das ist richtig, richtig gut. Finde auch nochmal eine Weiterentwicklung, ohne die Leistung von Markus Fiedler im Jahr davor schmälern zu wollen, aber im Vergleich zur Vorsaison, ja, dass, wenn das so bleibt jetzt, dass man eben da mit gediegenem Abstand zu wirklich gefährlichen Tabellenregionen die Saison absolviert, dann hast du auch nochmal, finde ich, ganz andere Möglichkeiten, deine Nachwuchsspieler wachsen zu lassen. Ja, wenn dieser immense Druck, das unbedingt die Klasse halten zu müssen, wenn das nicht da ist. Bisschen schade fand ich, das hätte sich gestern Abend dann doch vielleicht angeboten, dass Sebastian Hoeneß dann nicht mal so einen Max Herbert kurz reinwirft noch für 3, 4, 5 Minuten hinten raus. Ja, der hat sich intensiv warm gelaufen, genauso wie Chris Olivier. Ja. Vielleicht wäre es dann doch mal ein schönes Signal gewesen, denen noch so ein paar Minuten Garbage Time zu geben, weil nichts anderes ist es ja. Im Basketball sagt man das sehr deutlich, aber im Fußball ist es manchmal ähnlich. Wenn das Spiel eigentlich durch ist, die Zeit, die dann noch auf der Uhr ist, dann kann man halt noch ein bisschen Geschenke verteilen.
In der NFL aber, sagt man dann, wenn Joe Flacco reinkommt.
Genau, richtig. Und aber also unabhängig davon, das ist wirklich, wirklich klasse, und jetzt geht's darum, nochmal so ein Ding rauszuhauen, denn auch jetzt steht wieder ein Gegner an, Rostock am Wochenende, der, ich will nicht sagen, die Mannschaft der Stunde ist gerade in der dritten Liga, aber doch schon eine Truppe, die, das ist richtig ein dickes Brett, das man da bohren muss. Und
die haben in der vergangenen Woche einen richtig schönen Nackenschlag kassiert, haben in der Nachspielzeit das 2-1 gegen Aachen geschossen und dann noch tiefer in der Nachspielzeit das 2-2 kassiert.
Ja, aber also unabhängig davon, das ist eine große Aufgabe nochmal. Und ich denke, der VfB 2 ist in der Lage, die zu bewältigen. Was da nachher unterm Strich als Ergebnis steht, wird man nächste Woche besprechen.
Die U19 hat die Vorrunde abgeschlossen mit einem 4-1 bei Eintracht Frankfurt. Sehr, sehr, sehr souverän. Und sowohl bei der U19 als auch bei der U17 ist die Vorrunde jeweils abgeschlossen. Ne?
Da kann ich euch schon mal, genau, die ist abgeschlossen. Und ich kann euch schon mal sagen, also wenn ihr es schafft, für den Junior Cup Anfang Januar Karten zu bekommen, es wird extrem nachgefragt, wie immer das Turnier, dann freut euch auf Tuncay Doona. Ja, der hat 3 Stück gemacht am Wochenende gegen Frankfurt, und es ist ein, in der Halle ist er einfach noch besser. Klein, wuselig, technisch stark, torgefährlich. Das wird richtig, richtig gut. Die Gruppen sind ausgelost worden jetzt unter der Woche. VfB hat unter anderem, bekommt er es mit Sao Paulo zu tun.
Mit den Bayern und Rapid. Hammergruppe.
So ist es. Absolute Hammergruppe. 10. und 11. Januar. Glasplast Zindelfingen. Wer es nicht schafft, Karten zu bekommen, der kann sich darauf verlassen, dass es einen Livestream gibt, den man schauen kann, wahrscheinlich auch bei uns auf unseren Seiten. Einfach auf die MeinVfB-Kanäle gucken, dann werdet ihr da rechtzeitig informiert. Und ich erwarte, dass der junge Herr Durna auch in diesen Tagen von Sindelfingen das ein oder andere Ausrufezeichen setzen wird.
Der Mercedes-Benz Junior Cup, das Turnier, bei dem Felix Mahlers Nachbarn zu Stars werden.
So, ich wollte es gerade nochmal sagen. Stark. Ich wollte es gerade nochmal sagen. Finaltreffer oder Siegtreffer auch noch in kurz vor Schluss. Aber weil es letztes Jahr auch so witzig war, dieses Jahr steht ihm auch nichts im Wege, sich vor allem den Finaltag anzugucken. Das Spiel am Samstag ist ja in Leverkusen abends. Weil letztes Jahr war das ja, glaube ich, parallel zum Spiel in Augsburg vom VfB am Sonntag, wo das ganze Finale entschieden wurde. Deswegen Samstagabend Leverkusen gucken, Sonntag Junior Cup. Mindestens.
Sonntagabend ist das Stichwort. Da kommen wir gleich dazu, ohne die Frauen natürlich nicht zu vergessen. Die haben am vergangenen Wochenende mehr als das halbe Dutzend geschossen. 9-1 beim VfL Wolfsburg 2. Ich habe tatsächlich mir Teile des Livestreams angeschaut und neben der sportlichen Leistung der VfB-Frauen, was ich am allergeilsten fand, ist, die haben einfach in dem alten VfL-Stadion gekickt. Also ich sehe dieses Stadion, dieses uralte, und ich denke so, ich sehe sofort Roy Präger vor dem geistigen Auge.
Ja, ja. Ja. Kurz frisch Wasserstoff, Peroxid, blond gefärbt, macht Roy Präger mit dem kleinen Ring im Ohr 2 bis 8 Hütten. Ja.
Grandios.
Und macht sich danach einen Pilz auf. Ja, so.
Als der VfL Wolfsburg noch einigermaßen cool war.
Ja. Ich kann mich sehr gut dran erinnern. Ja.
Das war die Geschichten vom Krieg rausholen.
Das ist so, Felix. Das können wir leider nicht verneinen, dass es genau so ist.
Es ist immer wieder Fortbildung hier live.
Ja, klar, absolut. Also ich meine, ich mag das ja so ein bisschen, ja, dass wir so generationenübergreifend die Menschen verbinden. Wir versuchen es zumindest, ja. Also ich kann dir sagen, dass dieses alte VfL-Stadion ist ein Traum. Da siehst du da hinten diese Fabrikgebäude und es ist einfach, also es war immer schon atmosphärischen Scheiß in Wolfsburg, aber damals hat es wenigstens noch irgendwie einen Charakter gehabt.
Roy Präger übrigens heute noch sowas wie Fanbeauftragter oder was beim VfL, also jemand, der da wirklich eine absolute Legende ist und da auch täglich noch am Start, ja, und von den Jungs und Mädels, die man wirklich als, sag ich mal, harten Fankern bezeichnen kann, den gibt's auch da, auch wenn es nur ein paar Dutzend sind, ja, da oben, aber die gibt's, und natürlich ein sehr, sehr wertgeschätzter Kollege, weil er eben auch so ein bisschen dieser von außen oft als seelenlose Hülle wahrgenommenen Club da so ein bisschen was gibt. Ja? Und deswegen kann man das nicht hoch genug einschätzen, was Roy Präger in seinem bisherigen Leben hingestellt hat.
Ja? Aber eigentlich wollten wir gar nicht so viel über Roy Präger reden, sondern über die VfB-Frauen. Deswegen an dieser Stelle nochmal, wirklich, auch da ziehen wir alle Hüte. 9-1, ein absolutes Statement. Ich finde auch wirklich, bei den VfB-Frauen sieht man nach diesem kleinen Stolperer da beim SV Meppen wieder voll in der Spur. Auch da nehme ich übrigens auch tatsächlich auch so ein bisschen dann diesen Killerinstinkt wahr, dann nochmal eins nicht nachzulassen. Das imponiert mir wirklich. Die nächste Gelegenheit, und du bist vor Ort, habe ich gehört, Philipp, Sonntag 13 Uhr zu Hause gegen den SC Sand.
Stichwort generationenübergreifend, genau. Also ich nehme einen Schwiegervater mit und ich nehme meinen Junior mit, der zum ersten Mal ein VfB-Live-Spiel sehen wird in einem Stadion. Und freue mich sehr, freue mich auf die Atmosphäre, freue mich auf ein Spitzenspiel, das ist es, ja, da geht's um was, und genauso wird's angenommen werden, da kenne ich Heiko Gerber gut genug, der wird seine Mädels richtig anspitzen, ja, bis sie da rausgehen und dann im Idealfall eben Sand die Grenzen aufzeigen. Und ja, ich hoffe, es kommen neben uns drei noch viele, viele mehr, und es wird eine schöne atmosphärisch runde Nummer, 13 Uhr Sonntag, PSV-Stadion.
Auch da trifft sich's natürlich wunderbar. Das Bremen-Spiel, also für diejenigen, die nicht nach Bremen reisen, das Spiel ultra spät, kannst du einen schönen kleinen Ausflug machen, Sonntagmittag, das ist doch tatsächlich nicht schlecht. So, und da war ich vorher fast schon ein bisschen voreilig, deswegen mache ich es jetzt nochmal. Also Luft holen. Sonntagabend ist das Stichwort, Felix. 19.30 Uhr, der VfB Stuttgart zu Gast beim SV Werder Bremen, und ein Felix Mahler ist vor Ort, stimmt das?
Ja, ich nehme diesen Stunden auf der Reise Fangesang gerade ziemlich persönlich, erfülle einige Stadion, Hopper-Träume, wie auch immer, das erste Mal Hamburg, das erste Mal Bochum, jetzt das erste Mal Bremen, freue mich sehr aufs Weserstadion. Habe ja auch das Glück, dass ich da oben Kollegen habe, das heißt, ich habe die Anreise entzerrt, kann schon früher anreisen, auf dem Sofa schlafen und so weiter und so fort, sonst wäre ja Sonntag 19.30 Uhr auch eine schwierige Geschichte gewesen für jeden, das auf Sonntag landet. Klar, Europa League, aber 19:30 ist schon so ein bisschen Nachtritt nochmal terminlich gesehen. Aber freue mich sehr drauf. Gästeblock ja auch wie immer voll. Und dann wird es, glaube ich, eine runde Nummer in wieder so einem, ja, das gibt mir einfach direkt wieder was. Auch sowas wie Hamburg, Stuttgart, Bremen, Stuttgart seit Bundesliga pur. Auch das Nordderby, wie ich hier schon so ein bisschen in unserer Notiz sehe, hat unfassbar Spaß gemacht. Also ja, das ist einfach, ja, dafür schauen wir Bundesliga, für solche Spiele.
Ich empfehle dir drei Dinge. Zum einen die unfassbar stabile Kneipe, das Eisen. Ja, sollte man gesehen haben, wenn man in Bremen ist und drin gewesen sein. Dann den sogenannten Rollo. Ja. Das gibt's nur in Bremen.
Hab ich schon gehört.
Ja, ja. Was überall sonst Dürüm heißt, heißt doch ein Rollo, aus welchen Gründen auch immer. Aber es gibt auch solche Rollos on Steroids. Also die Dinger sind dann ungefähr so groß wie zwei meiner Unterarme gemeinsam. Ja, das ist ein richtiger Prügel. Wenn du den gegessen hast, musst du an dem Tag auch nichts anderes mehr essen. Ja. Und meine absolute Lieblingskneipe, ich hoffe, sie gibt's noch, ich war schon lange nicht mehr dort, die heißt zum lustigen Schuster. Ja? Und die hat dort gibt's Hagebäck vom Zapf 0,2, also das ist einfach das ist das, was die Kölner gerne hätten mit ihrem Zeug, was sie da Bier nennen, machen die dort oben richtig gut, schön aus der Tulpe. Ich weiß, du trinkst keinen Alkohol, Felix, aber sie haben noch was, nämlich die Kneipe zum lustigen Schuster hat ein Tippspiel. Ja, das heißt, jeder Gast, der vom Spiel reinkommt, kann für 2 Euro mitspielen, seinen Tipp abgeben. Und danach, nach dem Spiel, wieder hingehen und dann, so er denn gewonnen hat, seinen Tipp einfach mitnehmen. Und stark. Ich spreche aus eigener Erfahrung, liebe Leute. Es gab schon mal einen Abend, da bin ich da nochmal rein und habe einen Sack voll Kleingeld wieder mit rausgenommen. Habe mich alle ganz, ganz lieb gehabt. Ja, aber gut, ja. Weil der Stuttgarter kommt hierher, macht den richtigen Tipp und nimmt noch unser Geld mit. Das hat sie alle sehr gefreut. Ja. Nicht.
Ein weiteres Tippspiel zum Versagen ist doch geil.
Ja, schön. Ja. Du weißt ja, wie es geht. Also dann kannst du einfach weitermachen.
In dieser Aktion von dir, wie du da das Tippspiel abgesahnt hast, wenn man das sich irgendwie bildlich vorstellen könnte, da sehe ich Silas in Bremen aufs leere Tor zulaufen, den Ball vor die Linie kurz stoppen, nach links gucken, nach rechts gucken und ihn dann reindrücken. Ich glaube, ungefähr so hast du das Tippspiel gewonnen damals.
Ja, so möglicherweise könnte das dem schon recht nahe kommen.
Nur, dass du Zuschauer hattest in das Spiel nicht.
Ja, wo die Weser einen großen Bogen macht. Ich glaube, das ist, Felix, also ich habe euch beiden zugehört und ich krieg schon Gänsehaut. Das ist wirklich Bundesliga pur. Felix hat es, glaube ich, perfekt gesagt. Was machen wir denn mit Werder Bremen? Auch das Nordderby habt ihr gerade schon angesprochen. Das war, ich finde, ein Riesenspiel. Ich war so froh, dass es dieses Spiel wieder gibt. Ich habe mich vorher damit gar nicht so sehr beschäftigt. Da habe ich mir dieses Spiel reingezogen. Das hatte ja alles. Werder Bremen hat es allerdings 2-3 verloren, was mich zu der Frage bringt, was macht das mit denen? Wir kennen vielleicht auch aus eigener Erfahrung.
Markus Lanz-Frage.
Ja, lass uns mal in Werder Bremens Innenleben teilhaben. Philipp, was macht das mit denen? Zwinker, zwinker. Und jetzt musst du den Richard David Brecht machen.
Nee, da bin ich nicht gut drin in dem Thema.
Dann sag mal, was bei Bremen los ist aus deiner Sicht.
Naja, das Übliche. Also eine Mannschaft, die eben, sag ich mal, versucht sich nach wilden Jahren im Mittelfeld der Liga zu stabilisieren. Ja, und da gibt es natürlich Ausschläge nach oben und nach unten. Ich finde, sie stehen da, wo, also ich sie zumindest auch erwartet habe, sogar vielleicht fast einen Ticken höher hätte ich sie erwartet, weil ich Horst Steffen gut kenne. Ja, ich habe das, glaube ich, schon mal hier erzählt. Horst Steffen, vor meiner Zeit hier im Haus war ich selbstständig, habe viel auch Kickers-Berichterstattung gemacht und hatte da zu dieser Zeit viel mit Horst Steffen zu tun, der da lange Zeit Trainer war und die beinahe hoch in die zweite Liga gebracht hat. Ja, und also ich weiß einfach, dass es ein unfassbar guter Trainer ist. Ich weiß aber auch, und das ist fast noch wichtiger, er ist ein richtig guter Mensch und jemand, der integer ist und dem die Leute folgen, weil er eben genau das ist, weil sie wissen, was sie bekommen bei ihm, weil es so echt ist und so sauber. Und ich meine, ich habe damals, manchmal treffe ich sie heute noch, Führungsspieler von ihm, Enzo Marchese, Nick Fennell und so, wenn du mit denen heute sprichst über diese Zeit, die haben fast Tränen in den Augen, weil sie alle unisono sagen, das war der beste Trainer, den ich in all den Jahren hatte, den ich Fußball gespielt habe, auf professionellem oder fast professionellem Level. Und der jetzt dort in Bremen ist, es ist ein Wunder, dass der, also das ist für mich das Einzige, was ich wirklich diskutabel finde, warum der so spät erst, mit jetzt dann 60 ist er, glaube ich, in der Bundesliga angekommen ist. Weil der ist halt schon vor 15 Jahren auch schon ein Riesentrainer gewesen. Normalerweise kommen solche Leute schneller nach oben. Ja. Und er hat eben auch dieses dieses Handwerk von der Pike auf gelernt, bei Mönchengladbach im NLZ angefangen und dann einige Stationen, auch zwei, die nicht funktioniert haben. Chemnitz und Münster, da war es nicht so, dass es gefruchtet hat, seine Arbeit. Und jetzt, aber finde ich, siehst du bei Bremen schon sehr, sehr viel Horst Steffen, ja, und die Mannschaft, die wird weiter in eine Richtung marschieren und das wird sich erfolgreich auszahlen. Und der VfB muss jetzt eben gucken, dass er da zumindest für diesen Sonntagabend diesen Weg unterbricht, ja, so wie es Hamburg auch geschafft hat. Aber bei Bremen geht's sukzessive, langsam, aber stetig nach oben, Leute. Und da liegt die Aufgabe für den VfB jetzt am Wochenende.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und nach der letzten Saison, sie wollten ein bisschen mehr. Sie hatten so eine Phase, erinnert euch, als sie unter anderem in Stuttgart gewonnen haben. Da schielten sie ein bisschen so auf Platz 7 oder auf Europa. Und ich glaube, so ein bisschen mit einem Auge schielen sie bis heute immer noch drauf. Aber dazu haben sie ein bisschen zu wenige Punkte geholt. Immerhin sind sie auf dem Weg, eine sehr entspannte Saison zu spielen, so dass es unten keinen Stress gibt. Und ich glaube, zu Horst Steffen, Philipp, hast du alles gesagt. Ich erinnere mich noch an das DFB-Pokalspiel der Kickers gegen Dortmund, dass sie dann im Cannstatter Stadion gespielt haben, ja, aufgrund der Kapazitätsgeschichte.
Ja. Auch ein Riesending gewesen, ne? War ich drin.
Ja. Und Dortmund hat 4-1 gewonnen, meine ich. Und wie Jürgen Klopp hinterher, als Dortmund-Trainer, über Horst Steffen gesprochen hat, und zwar in allerhöchsten Tönen, das hat mir sehr imponiert. Und ich glaube, es gibt bis heute nicht nur Spieler, sondern auch viele, viele Kickers-Fans, die sich fragen, wieso genau haben wir uns eigentlich von dem getrennt nach dem vierten Platz in der dritten Liga damals?
Fragst du mal bei dem nach, der bis vor kurzem ein Sterne-Restaurant in der Bollstraße hatte, dann könntest du vielleicht der Antwort ein bisschen näher kommen.
Nun gut, ich würde sagen, wir haben versucht, so ein bisschen atmosphärisch darzulegen, wie es denn in Bremen ist, wie ist es denn statistisch, und da, meine Damen und Herren, haben wir einen Experten.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Felix, du hast mir gegenüber schon angekündigt, hübsches Paket mit einigen guten Geschichten zum Spiel Werder gegen VfB.
Ja, absolut. Da kann ich den Bundesliga-Live-Ticker nur loben und empfehlen. Da stehen schon quasi, bevor das Ding losgeht, schon Tage davor, so ein paar Infos drin, die halt darüber hinausgehen. Platz 10 gegen Platz 8 oder sowas geht darüber hinaus. So Geschichten zum Spiel, statistisch und irgendwas, was sich über Jahre angesammelt hat, Bilanzmäßiges. Und da haben wir nachher coole Sachen dabei. Starten aber immer mit den normalen Bundesliga-Vergleichen von der Bundesliga hochoffiziell. Zuerst Bremen genannt, dann der VfB, gehen ja immer nach der Paarung. Platz 10 in den Toren, Werder Bremen, der VfB auf Platz 8, 18 erzielte zu 21 erzielte Tore. Torschüsse, Platz 6 gegen Platz 3, pro VfB also. Gegentore ist was, das las ich die letzten Wochen doch ein bisschen schöner. Platz 5 bei Bremen, Platz 8 beim VfB, also da ist natürlich dann Platz 18 am besten, am wenigsten Gegentore. 24 bei Bremen, 22 beim VfB, das sind jetzt diese 0-5, hat einige Plätze eingebüßt, aber der VfB öfter mal auf Platz 15, 16, 17, also gut dabei. Passquote Platz 11 gegen Platz 3, 83-86% im Schnitt. Ballbesitz Platz 10 gegen Platz 3, 49-56% im Schnitt. Wie gesagt, alles pro VfB als zweites genannt. Die gesamtgewonnenen Zweikämpfe Platz 9 gegen Platz 5, relativ ausgeglichen. Und die Kopfballduelle ist ein großes Ding. Gesamtgewonnene Kopfballduelle Platz 17 bei Bremen, beim VfB auf Platz 8. Also kann man schon als Schwachstelle betiteln, auch wenn es da immer um die Menge an gewonnenen Kopfballduellen geht, nicht um die Prozentzahl, nicht um die Quote. Flank aus dem Spiel, Platz 12 gegen Platz 3, da bleibt der VfB oben dabei. Oben dabei ist Bremen bei den Karten, Platz 3, VfB auf Platz 8. Und das, obwohl die Fouls am Gegner Platz 13 gegen Platz 11 heißen, also viel gemacht aus den Fouls, sage ich mal. Laufdistanz Platz 16 gegen 11, auch das nicht gut für Bremen. Danach noch zwei sehr ausgeglichene Werte, was dem VfB zugute kommt, weil da meistens die Gegner ein bisschen besser sind. Sprints Platz 11 gegen Platz 10, intensive Läufe auch Platz 11 gegen Platz 12, sehr ausgeglichen. Sind wie immer so roundabout 13 Kategorien, die ich immer einsortiere. 9-mal pro VfB, 4-mal ausgeglichen. Und so gesehen habe ich jetzt hier keine direkt, die jetzt für Bremen spricht tatsächlich, was aber auch am Ende des Tages nichts heißen muss. Gesamtmarktwert Platz 8 gegen Platz 6, der VfB trotzdem, obwohl es nur so ein kleiner Unterschied ist, doppelt so hoher Marktwert als Werder Bremen. Platz 11 gegen Platz 6 in der Liga, gerade tatsächlich 16-22 Punkte. Werder reiht sich da in 4 Teams mit 16 Punkten mit Gleichstand ein, davor dann der VfB mit 6 Punkten Abstand also. Das heißt, die Chance ist hoch, dass der VfB in dieser Top 7 überwintert, egal was gegen Bremen und gegen Hoffenheim noch passiert. Heimtabelle Platz 8 gegen Auswärtstabelle Platz 10, das sind alles schon ein bisschen ausgeglichener, und auch das, wir haben es vorhin angesprochen, Bundesliga pur, 59 Spiele schon der Schwaben auswärts bei Werder Bremen, also nur auswärts 59 Spiele, 28 Mal für Bremen, 18 Mal Unentschieden, 13 VfB-Siege. Das ist keine gute Bilanz, auch generell keine gute Bilanz vom VfB in Bremen. Es gab einen Sieg 2020 in Corona-Zeiten, das müsste dann diese Silas-Geschichte gewesen sein, die wir auch schon angesprochen haben. Und davor war jetzt der Sieg des VfB in Bremen 2006 in der Meistersaison, 2006-2007. Also nichts, wo der VfB irgendwas geschenkt bekommt. Und jetzt hier die Geschichten zum Spiel, wie angekündigt. Bremen und der VfB blieben zuletzt jeweils erstmals in der Bundesliga-Saison 3 Spiele in Folge sieglos. Werder spielte dann in diesen Begegnungen immer wieder gleich ein Startelf. Auch ein Unterschied zum VfB, da ist ja viel Rotation dabei. 11 seiner 16 Punkte hat Bremen zu Hause geholt. Also ist halt diese Heimstärke dabei. Hat nur eines der vergangenen 10 Heimspiele verloren. Also auch das zeigt es nochmal. Seit 4 Heimspielen ist Werder ungeschlagen. Hätten ja auch eigentlich gegen Köln das Ding fast geholt. Und das Last-Minute-Ausgleich von Elmala für die Kölner. Wettbewerbsübergreifend die höchste Niederlage des VfBs unter Sebastian Hoeneß haben wir auch schon angesprochen. Das 0-5 gegen die Bayern. Es gab man auch damit eben zum ersten Mal in der Bundesliga-Saison diese Saison zu Hause Punkte ab und erstmals 2 Bundesligaspiele nacheinander verloren, HSV und dann die Bayern, auch wenn da immer noch ein bisschen Pokal in Europa League dazwischen hing. Und das ist auch eine Geschichte, die der VfB nicht einreißen lassen wollen wird. 3 Bundesliga-Niederlagen nacheinander gab es für den VfB in der Bundesliga mit Hoeneß auf der Bank noch nie. Letztes Mal unter Labbadia passiert, Januar, Februar 2023. Und auch das ist einfach ein Thema beim VfB. Rückstände gehen in den vergangenen 6 Bundesligaspielen immer mit 0-1 in Rückstand. Insgesamt lagen die Schwaben in 9 der 13 Partien hinten. Also auch da muss man aufpassen. Und auch deswegen halt diese eigene Tore, Schere, 22 Gegentore, 21 selbst erzielt. Das wird man sich auch positiver erhoffen wahrscheinlich. Und das ist auch nett und gut für den VfB, dass ein Team nach 13 Spieltagen trotz so einer negativen Tordifferenz, also -1, in der Top 6 steht in der Bundesliga. Hat zuletzt 2010, 2011 gegeben, also auch einen Seltenheitswert. Und das ist nochmal was in Richtung Tradition, was da reinspielt. Bremen und Stuttgart, beide Vereine treffen zum 113. Mal aufeinander, insgesamt Heim- wie Auswärtsspiele. Mehr Bundesligaspiele als Werder und der VfB bestritten nur die Bayern. Und 56 Mal, habe ich ja schon angesprochen, der VfB in Bremen zu Gast. Und da fiel immer mindestens ein Treffer. Also es gab an der Weser zwischen den beiden Teams nie ein 0-0. Auch positiver Ausblick für den Sonntag. Und gut, auch ein guter Ausblick für die Bremer. In den vergangenen 31 Heimspielen gegen die Schwaben traf Bremen immer.
Boah. Ganz, danke, ganz wundervoll. Ja, danke Felix.
Erstmal durchatmen.
Ich kann höchstens noch hinzufügen, in der ewigen Tabelle trifft Platz 3 auf Platz 4. Das habe ich beim Pubquiz gelernt, Philipp. Das übrigens, wer gewonnen hat nochmal?
So.
Ja, gut. Die Truppe 46C
hat... Aber ich war's nicht, das war's Team, das wirklich. Ich
Pubquiz hatte bei Didis Ersatzbank gewonnen am vergangenen Montag. Und in dieser Truppe war ein Christian Pavlic Mitglied. Und deswegen...
Mitläufer, möchte man sagen.
Ja. Nee, habt ihr gut gemacht.
War auch ein Riesending. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön. Gerne wieder. Ganz wunder Punkt, den Felix da so nebenher gestriffen hat. Turbulenz, -1. Ist ein Thema, finde ich, worüber man noch zu wenig spricht und hoffentlich bald nicht noch mehr drüber sprechen muss. Also das Kunststück, wie es der VfB geschafft hat, von Saisonstart mit einer überragenden Gegentorquote zu dem VfB zu werden, der er gerade ist, das musst du auch erstmal hinbringen. Ja, also die spielt natürlich, spielen Themen mit rein. Zum Beispiel jene, dass man kaum 2 Spiele hintereinander mit derselben Abwehrformation spielt, geschweige denn systemisch, also Dreier-, Viererketten-Switch ist oft zu sehen, all diese Dinge. Die spielen da schon mit rein. Aber man kann eben auch argumentieren, also wenn ich eine Spitzenmannschaft werden möchte, dann darf mich das nicht in dieser Form tangieren, ja, dass ich mir dann so eine Negativbilanz einfange. Klar, da spielen halt solche Bretter wie das gegen die Bayern in der Vorwoche mit rein. Die versauen dir da ein bisschen was. Aber grundsätzlich ist eben eine Entwicklung zu beobachten. Und diese Entwicklung sagt, zu Saisonbeginn hat das sehr gut funktioniert, war auch ein klarer Need aus der Vorsaison, den man adressiert hatte im Sommer. Wir müssen da stabiler werden, Gegentorquote runterfahren. Und jetzt geht man halt wieder in die Region, in der man letzte Saison unterwegs war. Und das ist erstmal nicht gut. Daran muss man arbeiten. Das ist ohne Zweifel so. Und ich weiß auch, dass das Trainerteam das auf dem Schirm hat. Ja, wollen wir hoffen, dass wir da nicht bald noch intensiver drüber reden müssen.
Das bleibt vor allem auch zu beobachten bis in Januar rein. Also neben Toren finde ich auch das Thema dieser Rückstände mittlerweile echt ein bisschen lästig, ja, das ist auch ein bisschen häufig. Aber du kannst halt leider echt das Argument anbringen, dass ich dann oft irgendwie gegenargumentiert habe, dass es halt vielleicht doch an den Top-Teams liegt. Kriegst 3 von Dortmund, 5 von den Bayern. Da kriegst du halt die ganzen Gegentore. Davor hast du halt gegen St. Pauli und so keine bekommen. Und jetzt kommt ja noch Hoffenheim, das gerade als Top-Team durchgeht, tabellarisch. Nächstes Jahr Leverkusen, direkt danach kommt Frankfurt. Das ist der Hinrundenabschluss. Da wirst du es halt beweisen müssen.
Auch ein Indiz, dass du selbst noch keins bist, ne? Top-Team, wenn du eben in diesen Spielen solche Ergebnisse einfährst.
Und vielleicht auch nochmal mit Blick ganz kurz zurück auf das Maccabi-Spiel. Ich glaube auch deswegen war so ein bisschen der Ärger über das Gegentor da, weil du hast doch eine Chance gehabt, Historisches zu schaffen. Nicht nur 3 Siege in der Europa League hintereinander, sondern auch 3-mal ohne Gegentor zu bleiben. Und ich glaube, das hat man sich sicher auch vorgenommen. Fabian Wohlgemuth hat das auch im Vorfeld des Spiels gesagt, wir können und wollen da Historisches schaffen. Und auch da dieser Ärger über dieses Gegentor. Aber der zeigt mir eben auch, ja, der Ehrgeiz ist da und offensichtlich hat man dieses Thema auch detektiert und erkannt. Ich bin echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber völlig richtig. Zu Saisonbeginn haben wir viel die 1-0 Heimsiege gelobt, was für mich immer noch das geilste Ergebnis im Fußball ist. Und ja,
sehr das gut, ist Herr Mourinho, ja, also ja,
bitte, haben wir gespielt wie eine Flasche leer. Komm, Jingle.
Player to watch, Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Wir haben Spieler rausgesucht bei Werder Bremen, mit denen wir uns beschäftigen. Ich mache jetzt einfach mal direkt den Anfang, weil Felix Mahler so schön reagiert hat. Was willst du denn mit dem? Also, und ich habe ihm gesagt, ich nehme ihn eigentlich nur, weil er so einen geilen Namen hat. Keke Top, super Name. Also phonetisch Träumchen, Stürmer, Marktwert 4 Millionen. Und warum nenne ich ihn? Weil er ein bisschen... natürlich will ich den ausgerechneten Moment nicht verschreien, ähnlich wie es jetzt bei Glatzel beim HSV gewesen ist.
Aber zu spät.
Ja, er ist ohne Tor. Das Ding ist aber, der VAR hat ihm schon 2 mindestens weggenommen. Also er hat schon Tore geschossen, gejubelt vor der Kurve, Halligalli, hier das Horn bei Werder Bremen gespielt und dann kam der VAR und hat ihm das Ding weggenommen. Der hat was vor. Ich finde, es ist ein, ja... Also wir müssen nicht größer machen, als er ist. Zu Harry Kane fehlt da noch einiges. Aber nochmal Thema Gegentore. Wenn dir ein Robert Glatzel eins macht und wenn du dir von ihm einen einschenken lässt, dann musst du halt auch auf Keke Top aufpassen. Philipp, lach doch nicht so.
Ich find's einfach Weltklasse. Das schaffst nur du, ja. Ein Typen, der einfach seit Jahr und Tag nichts trifft, in einem Atemzug und einem Satz mit einem der besten Stürmer der neuen Zeit Harry Kane zu nennen, in einer Beiläufigkeit, das kriegt nur Pavlitschen, das kriegt kein anderer.
Kommunikation.
Hin, ja? Kommunikationswissenschaften muss man einfach studiert haben, weil sonst kriegst du das nicht auf die Reihe.
Ich fühle mich diskriminiert.
Ach Quatsch, das wisst ihr, ich hab dich lieb, weißt du doch.
Wen habt ihr denn so rausgesucht?
Dann mache ich mal einen obvious Pick nach deinem, ja, auf jeden Fall ein Gegentor schon mal sicher am Sonntag.
Ein Alternativer war das.
Romano Schmid, Top 6 Vorlagengeber mit 4 Stück in der Bundesliga, sogar auch Platz 8 intensive Läufe, finde ich auch immer ganz interessant, also individuell aus allen Bundesligaspielern Platz 8, trotz eben offensives Mittelfeld, trotz Offensivprägung, 25 Jahre alt, absoluter Stamm, 100% Startelfquote, 97% Spielminuten, um diese schönen Transfermarkt.de Werte und Kästchen da zu bedienen, 2 Tore, 4 Vorlagen, absolut stabil in der Bundesliga und einer der, ja, gibt's für mich echt schon seit ein paar Saisons ein paar zu wenige Gerüchte, dass da irgendwie mal wechselt, ohne jetzt irgendwie zu sagen, dass Bremen zu klein ist für ihn, will ich jetzt gar nicht, aber schon einer der Besten bei Bremen über Jahre auch, Stammkraft, macht seine Tore, macht seine Vorlagen, auch noch in einem guten Alter, deswegen wird auch im VfB gefährlich werden.
Mhm. Bisschen das Gesicht von Werder Bremen auch der letzten Jahre so.
Ja, absolut. Schon. Ja.
Yukinari Sugawara. Ihr Lieben.
Das Mager.
Ja, das Mager, was ich auch begründen kann, denn als dieser junge Mann vom FC Southampton an die Weser auf Leihbasis gewechselt ist, hat sich das Bremer Spiel verändert. Und zwar zum Positiven. Und das hat viel damit zu tun, dass da plötzlich auf der rechten Außenbahn eine Nähmaschine marschiert, ja, die einfach auch 100% Startelfquote hat, die Woche für Woche Leistung bringt. Die letzten ein, zwei Spiele waren jetzt nicht mehr so gut wie am Anfang. Am Anfang war er einfach der beste Bremer wochenlang. Drei Vorlagen bisher nur, aber ein Spieler, der den Unterschied machen kann, der vor allem aber, und das ist das Wichtigste, der einfach so lange marschiert, bis der Schiri pfeift. Und das ist immens wichtig für eine Mannschaft, die auch irgendwo immer noch so ein bisschen Stabilität sucht und ihren Platz in der Liga und so weiter. Da sind die Bremer, ich habe es eingangs ja schon erwähnt, in dieser Phase sind sie begriffen und das da kann sogar Vara eben sehr viel zum Positiven wenden. Hat eine längere Zeit in Europa schon hinter sich, kam als 17-Jähriger hier rüber aus Japan, hat dann bei Young AZ in Alkmaar seine Ausbildung weiter forciert und wer die letzten Jahre Youth League verfolgt hat, der weiß, was Alkmaar dahingestellt hat und was da dahinter ist für eine Qualität. Dann eben in Holland Profi geworden, von dort zu Southampton und von dort weggegangen, als Granit Xhaka dahin gewechselt ist und jetzt dort mit denen die Premier League auf den Kopf stellt, Woche für Woche. Nichtsdestotrotz, guter Mann, Auge drauf haben, auch wenn er die letzten ein, zwei Spiele nicht ganz so stark war. Auf den muss man aufpassen.
Bin mal gespannt auf den Sommer da auch, weil der ist ja, glaube ich, bisher nur ausgeliehen.
Mal gucken, aber K.O. Werner hat eiskalt. Eine K.O. Herr Röhrig. ja. Nee, die haben eine Kaufoption. Die können den also fest verpflichten, wenn sie ihn sich leisten können. Und das ist, wie gesagt, ein Mann, auf den muss man aufpassen.
Dann haben wir noch eine Kategorie, die wir abräumen dürfen. Bitteschön.
Der Mein VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe kein so gutes Gefühl. Das muss aber nichts bedeuten, denn Grüße an das Pubquiz-Team 46C, die kotzen jedes Mal, wenn ich vorher ein gutes Gefühl habe, wie vor dem Spiel gegen die Bayern. Dann geht es nämlich gnadenlos schief. Die schlagen alle schon immer die Hände über den Kopf und sagen, bitte nein, jetzt sag's doch nicht schon wieder und so. Also wenn ich ein gutes Gefühl habe, ist das nicht gut. Vielleicht ist es auf der anderen Seite gut, wenn ich irgendwie kein so gutes Gefühl für Sonntag habe. Ich kann es euch auch gar nicht. Vielleicht ist es der Anstoßzeit, vielleicht ist der Anstoßtermin, vielleicht ist es die Tatsache, dass jetzt doch auch viele Spiele auf einmal waren. Ich würde aber dann dennoch mit Wohlwollen, weil ich ja nicht ganz so negativ sein will, auf ein 1-1 gehen. Hoffe aber das Beste natürlich.
Ich war bis gerade eben auf 2-2. Aber nachdem du jetzt unentschieden tippst, lasse ich mir es nicht nehmen und sage voraus, Bilal Elkanus wird bei seinem letzten Spiel für den VfB, bevor er den Afrika Cup mit Marokko gewinnt, nochmal so richtig einen raushauen. Und deswegen geht das Spiel 3-2 für Stuttgart aus, denn drei Niederlagen in Folge leistet sich der VfB Stuttgart in dieser Saison nicht in der Bundesliga.
3-2 war übrigens das Ergebnis aus der Meistersaison in Bremen.
So ist es, aber da muss auch Robse Hilbert mitspielen, der erst ein Eigentor macht und dann nachher das Ding.
Gute Zeiten.
Das waren Zeiten, liebe Leute.
Ja. Ich bin realistisch gesehen irgendwie auch bei Unentschieden wegen Heimstärke und so und auswärts immer eklig, aber spätestens nach Hamburg möchte ich im Norden irgendwas mitnehmen und deswegen gehe ich auf den gleichen Torabstand. Ich gebe Werder Bremen auch das eine Kicke Top-Tor, was jetzt beschworen wurde, 2-1 von VfB.
Wenn du was mitnehmen willst, dann gehst du zum lustigen Schuster, der ist 2 Euro in den Topf.
Und richtig.
Ja. Oh Gott, wenn der Typ netzt, dann krieg ich eine Nachricht von Felix.
Live aus dem Stadion. Ja, aber im Kosmos-Tippspiel möchte ich mich noch bei Joscha Wagnermann nochmal bedanken. Nochmal herzlich zum Geburtstag gratulieren, auch wenn es ein Tag danach ist, weil ich habe auf 3-0 getippt. Das heißt, es 4-1 hat mir noch ein Pünktchen mehr beschert.
Ich auch, tatsächlich, ja. Und so. Ich musste es einen gewissen Christian P. aus N. Direkt nach Apfel von der Nase.
Hat er diesmal überhaupt getippt?
Ja, er hat immerhin getippt, aber.
Ich breche gleich die Aufnahme ab, Leute. Ich hab getippt, aber nicht so gut wie ihr, das muss man tatsächlich sagen. Der hat auch wehgetan, ne, der Bochum, Seitenhieb von deiner Seite, das war schon. Naja, gut, aber sei es
drum. tipp.de/meinVfB, Leute, da könnt ihr nachvollziehen, wie es unsere Tippqualitäten steht und wie es insgesamt steht in dieser Liga mit 2200 und glaube ich 46 Teilnehmern.
Ja, und absoluten Respekt an den führenden Teilnehmer, denn der hat das Ergebnis tatsächlich komplett richtig getippt. 4-1.
Aber Andi 1893 ist sein Name, hat nicht so wie wir einen Klarname, muss er auch nicht, aber das ist schon stark. Ja, also du führst dieses Rudel an von über 2000 Tippern und ballerst dann einfach noch mal kurz einen richtigen Tipp an einem Donnerstagabend gegen Maccabi Tel Aviv.
Was meinst du, was das für ein Glücksgefühl ist? Du tippst 4-1 und dann macht Wagnumann eine 90 plus 4 diese eine letzte Glocke.
Ja, ja.
Also dann ist der Abend perfekt.
Wobei ich auch noch, also ich bei dem Tor, also Joscha hin und her, aber also da geht natürlich auch 70% auf Bonani. Ja, also wie der mal kurz zweimal mit seinem Hinterteil wackelt, um dann zwei Kollegen auf selbiges zu setzen. Ja, die sind einfach mal kurz Schlitten gefahren und dann so eine Flanke. Also das ist schon alles, war schon sehr schick anzusehen.
Ja, das Mr. Europa League so ein bisschen, ne? Hat, glaube ich, jetzt schon zwei Tore, jetzt die Vorlage. Und weil wir im Tippspiel ja kurz Bochum hatten, da will ich jetzt gar nicht nochmal reinreiten, aber Pokal gab es ja auch eine Auslosung. Auswärts Holstein Kiel. Mittwochabend, was war es für ein Tag? Ich glaube, 4. Februar.
4. Februar 2045.
Genau. Können natürlich auch tippen, wird noch nachgetragen.
Die ich werde es tippen.
Die Einzelpokalspiele müssen wir immer noch nachtragen. Und auch später noch hoffentlich die Einzel-Europa-League-Spiele, wenn es dann in K.O.-Phasen geht. Aber Holstein Kiel.
Ja, wie sagt man so schön? Hätte schlimmer kommen können, aber Obacht ist geboten, oder? Würde ich sagen.
Ganz diplomatisch.
Ja, aber trotzdem interessant, das habe ich gesehen, dass der VfB jetzt dann nach dieser Auslosung der einzige Viertelfinalist ist, der in der gesamten Saison kein Heimspiel hatte oder gehabt haben wird. Also selbst Leverkusen war bisher auswärts, hat jetzt aber auch ein Heimspiel bekommen. Also ja, sicher, was die Gegner betrifft, hast du nicht die ganz großen Kracher bekommen, aber Anfang Februar auswärts in Kiel, da sind auch die Bayern schon gestolpert. Also
muss gehabt haben wird, liebe Leute. Er hatte nicht nur Kommunikationswissenschaften studiert, er hatte auch Deutsch-LK. Ja?
Jawohl.
So.
Bedeutet auch 4 englische Wochen direkt zum Jahresstart, weil wir so eine schöne Bundesliga-englische Woche bekommen direkt.
Ja,
das dann kriegt man zweimal Europa League, dann kriegt man Pokal. Und dann wäre, glaube ich, eine Woche Pause, weil die Woche nach Kiel die zwei weiteren Viertelfinalspiele sind. Und dann, haben wir gar nicht drüber gesprochen vorhin, kann der VfB vielleicht diese Playoffs verhindern, sonst hat er da nochmal zwei Spiele. Sonst geht's erst im März mit Achtelfinale weiter, wenn Top 8 möglich wäre. Wofür der VfB aber, wenn man jetzt ist nach letzter Saison ein bisschen doof, das so zu rechnen, weil da hat man auch gedacht, der VfB kommt durch mit seinen 10 Punkten. Weil es gerade so drauf guckt, vermutlich sollte der VfB an die 16 Punkte kommen für diese Top 8. Das würde bedeuten, Young Boys Bern schlagen. Heißt aber auch, du brauchst noch einen Punkt in Rom.
Die momentan punktgleich sind, die Römer mit dem VfB, aber zwei Tore schlechter. Ja, ist alles sehr, sehr knapp beisammen. Gerade ist es wirklich so, dass der VfB mit 12 unter diesem Strich ist und ab 13 haben dann die Top 8, 13 aufwärts. Also ich glaube, die Rechnung ist verhältnismäßig klar, aber es gibt natürlich verschiedene Konstellationen. Aber da haben wir unseren David Scheu. Schöne Grüße an der Stelle. Der wird das jetzt sicher aufschreiben, könnt ihr dann sicher auch bei uns lesen. Das ist dann aber etwas, was dann wirklich erst im Januar dann wirklich so richtig relevant wird, wenn es in der Europa League weitergeht. Hier bei uns geht's weiter ohne Ende. Und Philipp Meisel hat Anschlusstermine, deswegen noch kurz der Hinweis an der Stelle, info@meinvfb.de und folgt uns gerne auf allen möglichen Social-Plattformen @meinvfb. Philipp, soweit okay? Oder
absolut,
hast du noch was zu
sagen? Ich habe tatsächlich ein bisschen Druck vor der Türe. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass unser Zimmer, in dem ich hier gerade zu Hause aufnehme, so ein Hybrid ist zwischen Büro und Wickelzimmer und da draußen wird, glaube ich, neue Mittel fällig. Insofern sage ich schon mal tschüss und bis nächste Woche, liebe Leute.
Vielen, vielen Dank, Philipp, und vielen, vielen Dank, Felix.
Sehr gerne.
Bis nächste Woche. Ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlic, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.